wie jeden Sonntag. Er ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich finde es so schön, dass wir gemeinsam Ostersonntag feiern dürfen. Was für ein Freudentag. Unser Gott, unser Freund, unser Herr Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Schön, dass wir das heute gemeinsam feiern dürfen. Wie schön, wie schön, wie schön. Und dafür bete ich noch ganz kurz. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich bitte dich, dass wir die Freude über die Auferstehung tief in uns spüren dürfen heute Morgen und dass sie erlebbar und sichtbar wird heute Morgen. Amen. Warum Auferstehung? Warum Ostersonntag? Was bedeutet das praktisch für mein Leben? Frage ich mich tatsächlich relativ häufig. Ich weiß nicht, für diese Schuld, für das, wo ich mich schlecht fühle, was hart für mich ist, da gibt es doch diesen Karfreitag. Für das bei Gott sein, für das Überbrücken dieses Grabens. Ganz oft wird ja dieses Bild dargestellt von diesem tiefen, tiefen Graben, der nicht überbrückbar ist. Und dann kommt dann so dieses Kreuz drauf, wie eine Brücke. Und ich kann über diesen Graben gehen, der die Sünde ist. Und dann bin ich bei Jesus. Das Kreuz passt da rein. Aber welche Rolle spielt da die Auferstehung? Auch in deinem Leben. Was für eine Rolle spielt die Auferstehung in deinem Leben oder in meinem? Und drei Gedanken teile ich heute früh mit dir. Und die sind mir wichtig geworden. Und ich schaffe es nicht, das ganze Osterfest im Tiefsten zu beschreiben und es darzustellen und nichts zu vergessen. Denn der Tod Jesu und die Auferstehung, ja, Ostern, das ist wirklich das Kernevent unseres Glaubens. Die ganze Bibel ist durchzogen und durchwoben mit Hinweisen und Mustern, die auf diesen Tag, auf dieses Event hindeuten. Alles von dem Anfang der Bibel bis zu den Evangelien leitet darauf hin. Dann haben wir diese vier Bücher, die über das Leben Jesu erzählen. Dieses Ereignis, es krönt darin. Und die ganzen Briefe danach, sie beziehen sich immer wieder hin darauf. Alles bezieht sich und nährt sich daraus. Wenn man über die Auferstehung im Römerbrief spricht und liest, da schreibt ein Theologe, und das fand ich so schön, wenn man diesen Brief an irgendeiner Stelle zusammendrückt, tropft Auferstehung raus. Wenn man ihn gegen das Licht hält, kann man Ostern durch ihn hindurch funkeln sehen. Das ist die Bibel. Das ist Ostern. Dieses ganze Buch ist durchdrängt von diesem Tag. Dann muss es doch praktisch für mich irgendwas zu sagen haben. Ostern ist weltverändernd. Weltverändernd. Du denkst, die Dampfmaschine hat unsere Welt verändert? Oder die Weltkriege? Oder das Römische Reich? Das waren Großereignisse über Jahrhunderte. Oder die Griechen mit der Demokratie und den Philosophen oder die Chinesen und das Schwarzpulver. Sicherlich, das alles ist groß und war bedeutend. Aber es ist nichts, wirklich rein gar nichts im Vergleich zu Ostern. Diese Predigtserie, Heinz hat es vorhin erwähnt, heißt Begegnung mit Jesus. Und ich liebe wirklich Begegnung mit Jesus sowieso, aber Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist noch mal spannender. Denn Jesus ist noch mal eine Stufe unberechenbarer. Markus hat es gerade erwähnt, er ist Maria begegnet. Aber Maria hat ihn nicht erkannt, weil er sah anders aus. Er dachte, es ist ein Gärtner. Jesus konnte auf einmal teleportieren. Er war da und da und dann 500 gleichzeitig und dann in Emmaus und dann war er mit denen beim Essen und weg war er. Diese Begegnungen mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, sind unberechenbar. Und wenn wir uns heute Begegnung mit dem Auferstandenen anschauen, dann im weitesten Sinn. Denn gefühlt treffen wir heute Morgen, oder treffen ihn die Leute, die wir heute Morgen anschauen, immer nur so halb. Immer ein Schatten, eine Andeutung, eine Auswirkung. Und vielleicht kannst du das ja nachfühlen. Vielleicht bist du diesem Jesus auf der Spur und du siehst eine Andeutung, einen Schatten, eine Auswirkung. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen eintauchen dürfen
in die Geschichte des Ostermorgens. Und ich hole euch nochmal ganz kurz ab. Wir hatten den Karfreitag. Jesus stirbt am Kreuz. Die Jünger sind enttäuscht. Es sind Hoffnungen, die enttäuscht wurden. Der Messias, der Revolutionsführer, der eigentlich das Volk Israel nach vorne hätte bringen sollen, er wurde von diesem Volk getötet. Und wir haben Verleumdung, Petrus, der nicht zu ihm steht. Wir haben Verrat aus dem innersten Kreis, aus der Familie. Wir haben ein Grab, das extra eine Erlaubnis braucht. Und es braucht Wachen vor diesem Grab. Und der Sabbat naht. Es ist Eile. Der Sabbat, ihr müsst euch vorstellen, ist wie ein riesiger Pausenknopf über dem gesamten Land. Stille. Die Schritte sind begrenzt, die Taten sind begrenzt. Und für die Jünger, nach all dem Aufruhr, den es hatte, mit Jesus, mit ihrem Anführer, jetzt bloß nicht noch die Sabbatgesetze brechen. Nicht, dass wir da noch erwischt werden. Es gab Schwierigkeiten, denn nicht alle gewünschten Rituale ließen sich durchführen. Deswegen machen sich die Frauen am Sonntag auf, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Den Leichnam vorbereiten auf den ewigen Schlaf. Wenn schon der Tod nicht würdevoll war, wenn der Tod nicht schön war, dann wenigstens doch die Beerdigung. Lassen wir doch hier wenigstens das Jesus angemessen für den Messias. Sie bringen Salben mit. Und wir steigen ein in die Geschichte. Ihr dürft mitlesen, Lukas 24. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich möchte das Ganze nochmal theologisch einrahmen. Ich habe es kurz erklärt, was passiert ist an diesen Tagen. Aber nochmal ganz kurz für dich persönlich und im großen Ganzen. Karfreitag, es geht darum, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Scham, für unsere Angst, für unsere Unvollkommenheit, für unseren Egoismus. Und wir als Gemeinde haben uns am Karfreitag bei Thomas in der Predigt gefragt, was stirbt alles an diesem Kreuz? Was bleibt da? Und gestern, Kar-Samstag, haben wir als Gemeinde hier im Saal, hatten wir verschiedene Stationen und wir haben eine schöne Zeit gehabt, auch eine berührende Zeit, Zeit der Fragen, Zeit des Klagens, Zeit des Zerbruchs, eine Zeit des Ausblicks, des Hinwendens. Es ging um die Dinge, die ungeklärt sind, so wie die Jünger am Samstag, an diesem Kar-Samstag damals nicht wussten, was passiert eigentlich gerade. Wie dieser Pauseknopf innerlich gebrodelt, alles voller Pause. Und jetzt nimm das kurz für dich heute Morgen und sortiere es kurz für dich. An was denkst du als allererstes, wenn du denkst, das bleibt am Kreuz am Karfreitag? Eine Sache, merkst dir. An was denkst du, wenn du daran denkst, dafür ist Jesus gestorben? Und an was denkst du, wenn du daran denkst, das ist in meinem Leben ungeklärt? Da bin ich orientierungslos, da weiß ich nicht. Ganz konkret, stell es dir vor. Und jetzt nimm dir Zeit, an das zu denken, wofür er auferstanden ist. An was denkst du, das mit Jesus auferstehen darf? Das brauche ich in voller Power in meinem Leben. Danach sehne ich mich, das darf aufstehen mit Jesus mit voller Kraft. Was war passiert? Sie kommen zum Grab, es ist leer. Der schwere Stein, den man noch davor geschoben hatte, war weg. Die Wachen verschwunden. Genauso wie der Leichnam und sie waren ratlos. Und da kommen zwei leuchtende Gestalten, die eine solche Erscheinung hatten, dass, wie Lukas schrieb, die Frauen gar nicht aufblicken konnten. Auferstehung praktisch. Macht vielleicht blind. Nach was sehen sich diese Frauen an diesem Morgen? Nach was sehne ich mich, wenn ich aufs leere Grab schaue? Du und ich. Die Tage hat mich was beim Lesen dieses Textes mit voller Wucht getroffen. Mit wirklich voller Wucht. Und ich habe diesen Text gelesen und gelesen und gelesen in meinem Leben schon hunderte Male, aber irgendwie hat es mich echt erwischt. Und die Frauen kommen zu diesem Grab, sie sind vorbereitet, mit Liebe gemachte Salben, frisch trauernd. Und diese Engel, sie verstehen gar nicht. Sie fragen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es hat mich getroffen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was suchst du das Leben bei dem toten Zeugs? Niklas, warum suchst du was, das Jesus dir bieten kann? Warum suchst du das im Vergänglichen? Ich frage dich das heute Morgen. Warum beziehen wir Anerkennung und Selbstwert von anderen Menschen aus Vergänglichem? Warum suchen wir Sicherheit in Dingen wie Geld, die mit einem Krieg und ein bisschen Inflation in deinen Händen zerrinden? Warum suchen wir Halt und Geborgenheit in den Ablenkungen des Alltags? Warum versuchen wir Dinge zu ändern, indem wir unsere Macht missbrauchen, manipulieren, unsere Autorität, unseren Status einsetzen? Warum suchen wir all das, was wir in Jesus haben, bei dem Tod? Da, wo es keinen Platz hat. Es ist das ewige Spiel, das die ganze Bibel sich durchzieht und durchzieht und durchzieht. Wir wählen und wählen immer wieder die Frucht vom Baum der Erkenntnis, das Ego, das Selbst, über das, was Gott uns anbietet. Und wir haben Sehnsucht nach ihm. Wir tragen Gottes Atem in uns. Wir sind gemacht nach seinem Abbild. Geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und wir lechzen danach. Unser ganzes Leben, und die Engel sind verblüfft. Was sucht ihr das Leben? Was sucht ihr Jesus bei den Toten? Was soll er da? Er gibt das Wasser, das mich nicht mehr dürsten lässt. Er ist das Brot des Lebens. Und versteht mich nicht falsch, wirklich nicht. Nichts von dem ist falsch. Hinter jedem Bedürfnis, das wir haben, steht eine berechtigte Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Und eine, die er erfüllen kann. Macht per se ist nichts Schlechtes. Und Ehe und Beziehungen und Ablenkungen und Alltag und Freude und all das, Geld oder was auch immer, nichts Schlechtes. Aber es ist nicht das, worum es tief drin geht. Es geht um Jesus. Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Und dieser ist nicht mehr im Grab. Dieser ist nicht im Vergänglichen. Jesus liegt da nicht mehr. Wir können uns umschauen durch die ganze Welt, wir können Dingen hinterherrennen, alles vergänglich. Denn da ist Jesus nicht mehr. Es geht weiter in Vers 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück, berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Johannes schreibt in seinem Brief, wenn er von der Auferstehung erzählt, noch: denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Die Engel müssen den Frauen, obwohl sie mit ihnen auf dem Weg waren, die ganze Zeit, die ganzen 3 Jahre Jesus mit ihnen auf dem Weg war, sie müssen den Frauen erklären, was passiert ist. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Und auch bei den Emmaus-Jüngern, eine Geschichte ein bisschen weiter unten, da taucht Jesus bei diesen Jüngern auf und sie klagen ihm sein Leid und er muss ihnen zuerst mal erklären, was das alles bis hierhin bedeutet. Er erklärt ihnen die Propheten und die Schriften. Er eröffnet ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Manchmal schauen wir auf dieses leere Grab und wir sind verwirrt und ratlos. Und es geht auch mir so. Ich bin wie dieser Petrus, der dahin springt, voll Freude, vielleicht Jesus zu sehen. Und wenn ich dann da bin, dann sehe ich da einen Schatten, diese Leinen binden und voller Verwunderung bin ich wieder weg. Und dann brauche ich das Wort Gottes, dann brauche ich die Bibel. Und sie erklärt mir das, was ich nicht verstehe. Sie erklärt mir einen Wesenzug Gottes. Sie erweitert mein Blickfeld. Und was ich auch spannend finde, ist, das machen wir nachher. Was ich auch spannend finde, aber trotzdem, ist die Energie, die Petrus hat. Er hört von dem und er sprang auf und lief los. Und in Johannes steht es, er liefert sich sogar ein Wettrennen mit Johannes. Und dann schreibt Johannes, ja, ich war zwar der Erste am Grab, habe mich aber nicht reingetraut, Petrus hat sich reingetraut und dann kommt Johannes noch hinterher. Da ist eine Energie bei dieser Auferstehung, die ich bewundere und die ich möchte. Für mich und mein Leben, dass wenn ich von Jesus höre, wenn ich vom Auferstandenen höre, da springt ein Funke über. Begegnung mit dem Auferstandenen, sie fügt sich ein großes Ganzes ein. Der Wunsch nach Begegnung mit Jesus setzt eine Kraft frei, eine Begeisterung, ein Rennen. In 1. Korinther 15, hier ist es. Ja. Da streiten die Korinther untereinander drum, was es denn bedeutet, Auferstehung. Was bedeutet Auferstehung? Was bedeutet es mit denen, die gestorben sind? Und Paulus grätscht da relativ rein und ich lese es mal vor. Doch es verhält sich ja ganz anders. Also sie streiten, gibt es Auferstehung, gibt es keine Auferstehung? Was bedeutet Auferstehung von den Toten? Was passiert mit den Körpern und so weiter? Und Paulus schreibt dann doch, es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Mensch zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Was das heißt, was das für uns heißt, ist das Gleiche, was auch Jesus den Emmaus-Jüngern erklärt und was die Engel den Frauen ins Gedächtnis rufen. Und zwar, Jesus musste sterben, weil wir von Adam abstammen. Was bedeutet das? Weil wir, dass wir menschlich sind. Dass Sünde in unserem Leben ist. Deswegen kam der Tod in die Welt durch einen Menschen. Durch dieses Ereignis am Anfang der Bibel. Und genauso, Vers 22, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, weil wir sündig sind, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Egal, ob die Person gestorben ist im Glauben an Jesus oder noch lebt, Jesus ist der Sieger über den Tod. Wir werden auferstehen. Und eine Ostern ist die Bestätigung Gottes. Wie Gott drückt seinen Stempel drauf auf all das, was Jesus in den Jahren und Tagen und Wochen davor getan und gesagt hat. All das, was Jesus versprochen hat, dieses Reich, diese Herrschaft Gottes, die kommen wird, es bricht an. Und Gott sagt ja, es bricht an. An diesem Tag der Auferstehung heißt es: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, den der Tod uns bringt, ist die Sünde, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Am Ende ist alles gut. Er schenkt uns den Sieg. Die Ethik Speichingen hat diese Osterfeiertage unter das Motto gestellt: von der Dornenkrone zum Siegeskranz. Und das finde ich ein so schönes Bild, weil da liegt Hoffnung drin, da liegt Sieg drin. Und wenn du die Bibel liest und ihr Glauben schenkst, dann wird es am Ende gut. Dann wird es richtig, richtig gut. Dann wird es mehr als gut. Und die Auferstehung ist diese Hoffnung darauf. Auferstehung bedeutet Leben. Sieg über den Tod. Ostersonntag ist die Antwort auf die Angst und den Krieg, der da im Osten hochzieht. Und die Unsicherheit und das Leiden und die Krankheit und die Verschmähung. Ja, das macht mir Angst. Aber mein Gott hat sogar das besiegt. Ausgestattet bin ich mit dem Geist der Auferstehung. Epheserbrief. So schön, so cool. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Gott ist am Werk mit einer riesengroßen Kraft. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gott bewahrt dein Leben. Er möchte, dass du unversehrt bei ihm ankommst. Er macht dich neu. Und in 1. Korinther, das, was wir da vorgelesen haben, diskutiert Paulus über die Ferne, über die Auferstehung, über das, was bedeutet, was das bedeutet für die, die schon gestorben sind. Weil das war die große Frage der Leute in Korinth: Was ist mit denen, die gestorben sind? Die haben gedacht, Jesus kommt jede Minute wieder, und sie wussten nicht, was passiert mit denen, die tot sind. Und er diskutiert mit ihnen, und sie fragen sich, in welchem Körper werden die denn auferstehen, wenn die tot sind, wenn die zersetzt sind? Und da sagt er einen so wunderschönen Satz, und den lese ich euch vor. Der erste Adam, der erste Körper, der erste Mensch, der wir sind, wird aus Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihn erkennen, wenn wir das ewige Leben haben, dann haben wir den zweiten Adam. Der hat seinen Ursprung im Himmel. Denn was ist der Punkt von all dem? Was ist das große Ganze des ganzen Osterwochenendes? Warum das alles? Gerettet zu was? Leben für was? Spannend, dass wir uns die Frage jetzt erst stellen, aber wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn, in Klammern am Karfreitag. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. Darauf zielt dieses ganze Wochenende hin. Das ewige Leben. Gerettet nicht nur für das Leben nach dem Tod. Das auch. Auch wenn wir sterben, können wir gewiss sein. Aber es beginnt jetzt. Gerettet für das ewige Leben. In Epheser steht nochmal, doch Gottes große Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts anderes als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns, und jetzt wichtig, schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Die Auferstehung, sie hat eine praktische Auswirkung auf unser Leben. Nicht erst später, nicht am Ende meines Lebens, wenn ich vielleicht 80, 85 bin, vielleicht friedlich einschlafen darf, dann beginnt es. Nein, wir dürfen jetzt mit Ostern auf dem Weg sein, hin zur vollen Gemeinschaft mit Gott, auf dem Weg nach Hause. Und das ewige Leben, es kam mit Jesus auf diese Welt und es wurde zugänglich. Wie so eine Tür, die sich runterkommt auf diese Welt an Weihnachten und aufgeht und wir hindurchgehen dürfen. Ewiges Leben ist da. Und Gott wird eines Tages sein ewiges Leben für die ganze gesamte Schöpfung vollkommen sichtbar machen. Aber bis dahin müssen wir nicht warten, um das ewige Leben zu erleben, um es spürbar zu haben. Alles beginnt sich zu ändern, wenn Gottes Geist uns die Augen und den Blick gibt, um die Hoffnung und die Zugehörigkeit und die Macht Gottes zu sehen. Die Art unseres Sehens stimmt dann mit dem Leben Jesu überein, dem, der nicht durch den Tod besiegt werden konnte. Derjenige, der jetzt durch den Heiligen Geist an den himmlischen Orten und in uns lebt. Diese Art des Sehens, diese Art des Bewusstseins, der Auferstehung, des Lebens, sie ermöglicht uns eine Perspektive auf das ewige Leben schon heute. Eine Perspektive der Zugehörigkeit, der Heimat und des über mich hinaus. Wenn ich sicher bin, ich habe jetzt schon einen Platz im Himmel, weil ich auferweckt worden bin mit Christus, was bedeutet das praktisch? Wie sehr bin ich auf die Anerkennung anderer angewiesen, wenn ich das verinnerlicht habe? Ich habe ewiges Leben in Jesus. Er findet mich wertvoll genug, dass er für mich stirbt. Ich habe einen Platz im Himmel. Ich bin ein Kind Gottes. Es ist mir doch egal, wie du mich findest. Das größte und beste und stärkste Wesen überhaupt findet, dass ich es wert bin. Und er findet auch, dass du es wert bist. Diese Zugehörigkeit, sie schützt vor Angst und Scham. Wir dürfen von dieser Zugehörigkeit schwärmen, von dieser Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes. Und wir dürfen dieses Angebot bekannt machen. Wir hatten das schon vorher. Punkt 2, Hoffnung. Die Hoffnung ist der Blick auf das, was kommen wird. Diese Hoffnung, dieser Glaube an das Gute am Ende. Dieser Sieg über alles. Diese Hoffnung der Auferstehung, diese Auferstehungshoffnung. Ja, auch der dürfen wir uns sicher sein. Und ja, sie spricht in unser Leben. Und ja, sie nimmt uns Angst und Furcht. Und ein weiterer Punkt dieser Auferstehung, wo sie praktisch wird, ist Gottes Macht. Gottes Macht ist uns gegenüber, ist wichtiger und größer, als wir jemals messen könnten. Wir können auf unsere eigene Kraft schauen, um Dinge zu reparieren. Aber was passiert, wenn wir auf Gott schauen und ihn um Hilfe bitten? Da kommt diese Kraft, dieser Geist der Auferstehung und wirkt. Seine Weisheit erscheint oftmals auf den ersten Blick wie verdreht, weil sie Opfer erfordert. Aber je mehr wir uns seiner Art der selbstgebenden, sich aufopfernden Liebe anschließen, desto mehr können wir erleben, wie er selbst, wie Jesus selbst in den schwierigsten Umständen tätig wird. Während Gottes Geist, während dieser Geist mit der Power der Auferstehung unseren Blick verändert, den wir haben dürfen, den dieses Osterfest praktisch für uns verändert, diesen neuen Blick auf Hoffnung, auf die Macht, auf die Zugehörigkeit, da beginnen wir das ewige Leben zu erleben, sondern wir werden auch Instrumente dabei. Wir dürfen anderen helfen, den Himmel auf Erden zu erleben. Es gibt Liebe, die wir erfahren, die über uns hinausgeht, und es gibt Barmherzigkeit, die wir erfahren mit dieser Perspektive, die über uns hinausgeht, und es gibt einen Frieden, den ich erfahren darf, der über mich hinausgeht, zu den Menschen um mich herum. Dieses ewige Leben, es verändert Momente, die wir erfahren. Wie baut Gottes Wirken, wie baut Jesus doch diese Momente, in denen wir schwach sind, um in Momente der Stärke? Wir sprechen und hören manchmal davon, hier vorne geben Leute Zeugnis und sagen, und da kam ein Friede über mich in dieser Situation. In einer Situation, die ganz und gar nicht friedlich war. Und auf einmal passiert was mit einer Kraft und mit einer Macht und einer Präsenz, das aller Logik und Vernunft widerspricht. Das ist diese Auferstehung praktisch. Wenn wir hier Zeugnisse hören, das ist Auferstehung, das ist ewiges Leben praktisch. Wenn wir hier von Heilung hören, das ist dieser Ostersonntag. Und das ist die Kraft und das ist das, was wir sehen dürfen. Es ist ein Durchscheinen des ewigen Lebens durch alles. Ein ewiges Leben, das Jesus von Anfang an für uns wollte. Ich freue mich, dass wir das heute Morgen feiern dürfen. Wir feiern das Leben, das den Tod überdauert hat. Wir feiern einen Jesus, der Leben bringt. Wir dürfen dieses Leben suchen, da wo es hingehört, bei Jesus. Nicht bei dem Toten. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Nein, sucht das Leben bei Jesus und lebe die Siegesfeier. Lebe in der Gewissheit. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Wir dürfen leben in der Gewissheit, Jesus hat gesiegt. Auch wenn der Sieg noch nicht komplett vollzogen ist, so dürfen wir uns doch jetzt schon mit so einer Sicherheit losrennen zum Siegesjubel. Und wir dürfen gewiss sein, das ewige Leben, das Jesus bringt, das aufersteht, es beginnt jetzt. Es ist kein Leben lang hinwarten auf das, dass es mal gut wird. Es ist kein ewiges Leiden. Ja, bis es die ganze Schöpfung sieht, bis wir es voll erkennen, da gilt es noch zu warten. Aber das Leben, das Gott für uns möchte, es beginnt jetzt. Und ich freue mich darauf, wenn wir feiern und uns stärken darin, dass dieses Leben, für das Jesus gestorben ist, was er möglich gemacht hat, wenn wir gemeinsam in diesem Leben wandeln und uns anspornen und uns unterstützen. Und wenn dieses Leben über uns hinaus, über diesen Raum hinaus, über all diese Straßen schwappt und Realität wird, für viele Menschen. Und dafür ist er auferstanden, dafür ist er wahrhaftig auferstanden, dass das nicht hier drin bleibt. Amen. Ich möchte auch mit uns beten, ihr dürft gerne aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir, dass du das Leben bist und ich danke dir, dass du Leben für uns hast und ich danke dir, dass es praktisch und Realität werden darf heute Morgen und dass wir sehen dürfen, wenn wir uns umschauen zu unseren Brüdern und Schwestern, dass wir da ein Stück ewiges Leben sehen und da und wie du wirkst und tust, wie du Reich Gottes baust, Ja, es ist wunderschön und ich danke dir, Herr, dafür und ich danke dir, dass es hinausgehen darf und strahlen darf von diesem Ostersonntag über all unsere Anvertrauten, über die Leute, die wir kennen, über die Leute, die wir noch nicht kennen und die du in unseren, an unseren Weg stellst, die wir mitnehmen dürfen. Ja, so segne du uns, Herr, füll du uns mit der Gewissheit, mit der Sicherheit, mit dem Vertrauen auf dich und das Leben, das du schenkst. Amen.